Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Gut, ich bin nicht ganz sicher, was ihr nachher, nach der Predigt sagen werdet, inwieweit ihr einen roten Faden erkennen konntet, in dem, was ich jetzt sagen werde. Gleich, ich habe so gedacht, es ist nicht so eine Predigt mit so einem schönen logischen Aufbau, irgendwie ein paar einleitenden Worten und dann drei aufeinander aufbauenden Punkten und zum Schluss eine Zusammenfassung. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen gleich. Und vielleicht der Tipp, wenn euch irgendwas, irgendein Gedanke in der Predigt anspricht, dann haltet den halt einfach fest. Und ihr müsst ja nicht rausgehen, aber haltet den einen fest, was euch wichtig ist. So, kurz zum Zusammenhang unserer Reihe. Nicht alle von euch waren die letzten zwei Male da und haben so mitgekriegt, was unser Thema in diesen Wochen ist und wie der Zusammenhang ist. Wir drehen uns im Prinzip immer um eine Frage. So sinngemäß drehen wir uns um die Frage, wie kann mehr von Gott in mein Leben reinkommen? Und zwar in den praktischen Alltag. Wie kann ein Leben, was in tatsächlichem Kontakt mit Gott stattfindet, wie kann das praktisch aussehen? Denn wir alle, wir leben ein schnelles Leben, ein volles Leben, ein oft anstrengendes Leben und da bleibt für Gott einfach oft wenig Kapazität. Es ist, als ob unser Arbeitsspeicher voll belastet ist, schon mit dem, was das normale Leben so mit sich bringt. Schaffen wir es oft gerade noch so, wenn uns das wichtig ist, sonntags in einen Gottesdienst. Okay, und wir haben uns in dieser Reihe, um auf diese Frage eine Antwort zu finden, den Lebensstil oder die Spiritualität, also die Art und Weise, wie sie geglaubt haben, der alten Kelten angeschaut. Und zwar der Kelten oder Iren, könnte man sagen, die Christen geworden waren. Vor anderthalb Jahrtausenden war das. Und ihre Art zu glauben, ihre Art mit Gott zu leben, ist etwas Besonderes. Und es ist wert, das anzuschauen, davon zu lernen. Und es ist eigentlich auch eine Art, die Europa später geprägt hat. Es waren die irischen Kelten, die das germanische Europa zu einem christlichen Europa gemacht haben. Also St. Kilian da auf der alten Mainbrücke, die Statue, begraben im Neumünster, ne, glaube ich. Das ist eigentlich ein Kelte gewesen. So. Okay, wie lebten diese Menschen? Das haben wir uns ein bisschen angeschaut und das versucht praktisch zu machen. Und in der ersten Predigt ging es um die Naturtypen. Die Kelten waren Naturtypen. Sie verstanden etwas davon, dass in der Natur, in Gottes Schöpfung Gott zu treffen ist. Da ging es vor zwei Wochen drum. Letztes Mal ging es dann drum, dass die Kelten Mönche waren. Also natürlich nicht alle, aber die keltische Kirche war von Anfang an eine klösterliche Kirche. Und viele Menschen haben sozusagen ihren normalen Alltag aufgegeben, um ihr ganzes Leben irgendwie im Dienst für Gott und im Dienst für Menschen zu verbringen. Und sie haben darin Gottes Begegnung gehabt. Letztes Mal ging es darum, dass wir, indem wir Menschen für Menschen da sind, Gott begegnen. Das Stichwort war Gastfreundschaft oder Großzügigkeit. Ein Leben voller Großzügigkeit gegenüber anderen. So, und heute geht es um die Kelten, die Beter waren. Auf eine besondere, unverkrampfte, sympathische Art und Weise waren die Kelten Beter. Und wenn wir uns fragen, wie kann Gott mehr in unserem Leben irgendwie Realität werden, wie kann mehr von Gott in mein Leben reinkommen, dann ist natürlich Gebet ein total zentrales Stichwort. Da muss man nicht nach den Kelten schauen, um darauf zu kommen. Gebet, was verbindest du mit diesem Wort? Gebet. Die allermeisten von euch haben schon mal gebetet. Natürlich, wenn man davon ausgeht, es gibt einen Gott, dann ist der Kontakt mit Gott natürlich irgendwie über Gebet. Das ist das Erste, was einem einfällt. Ich habe mir überlegt, wann beten Menschen eigentlich? Jetzt mal unabhängig davon, ob sie sich Christen nennen oder nicht. Wann beten Menschen? Das Erste, was einem einfällt, ist, sie beten, wenn sie in Not sind. Wenn etwas in unserem Leben so läuft, dass wir nicht mehr selber dafür sorgen können, dass es gut läuft, dann fangen wir an zu beten. Und das reicht vom Untergang der Titanic, da haben Menschen gebetet, jedenfalls im Film. In echt glaube ich auch, ein paar haben ja überlebt, die haben es vielleicht nachher erzählt. Oder über die Friedensgebete, ehemalige DDR, in diesen Montagsgebeten, wo Menschen dafür beten, dass dieses System umkippt. Das reicht bis zum Stoßgebet in der Prüfung. Oder einfach nur um einen Parkplatz. bei der Rush Hour. Also jedes Mal, wenn wir merken, irgendwie, das hier kriegen wir nicht mehr selber in den Griff, fangen Menschen oft an zu beten. Wir beten, wenn wir göttliche Hilfe brauchen. Und dann beten sogar Leute, die sonst gar nicht sagen würden, dass es überhaupt hilft. Also, es ist einfach so irgendwie was wie der letzte Versuch, der mir noch bleibt. Gebet, wenn wir in Not sind. Das Zweite, was mir einfällt, wann Menschen beten, ist, wenn man betet. Ja, wenn man betet, betet man mit. Also in der Kirche halt. Dann beten wir mit. Die einen tun es voller Überzeugung, die anderen, weil sie jetzt ja auch schlecht irgendwie eine SMS während der Zeit schreiben können oder so. Also betet man halt mit. Meine Tochter, die beten im Kindergarten immer ein Tischgebet, ein katholischer Kindergarten. Und manchmal macht sie das am Ende, wenn wir zu Hause beten, auch, dass sie sagt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann kommt meist noch guten Appetit, Frau Schmidt. Scheint so ein Spruch da zu sein. Gehört, glaube ich, nicht zum Gebet. Also man betet oft, wenn man halt betet. Im kirchlichen Kontext irgendwie. Und wir beten manchmal, glaube ich, auch dann, wenn etwas überraschend positiv läuft. Wir haben eine Katastrophe, eine kleine Katastrophe erwartet. Sie ist nicht eingetreten. Wir hatten nicht recht. Sie blieb aus. Oder der Club hat mal gewonnen. Oder Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren sollten. Sie sind positiv. Ich habe einen Job gekriegt oder so. Und dann sagst du, Gott sei Dank. Und das ist ein kleines Gebet. Und manchmal sagst du sogar, drückst du dich sogar enthusiastischer aus. Etwas gelingt und du dankst dem Himmel dafür. Okay, was all diesen Gebeten, ich hoffe, sie sind mittlerweile da oben genau aufgetaucht, gemeinsam ist, Gebet ist nicht normal. Gebet ist nicht alltäglich, sondern es ist gekoppelt an etwas Besonderes, an die Ausnahme. Ja, du bist nicht ständig in Notsituationen, du bist auch nicht dauernd in kirchlichen Veranstaltungen, der Club gewinnt nicht oft. Beten ist die Ausnahme. Und das meine ich sogar für die Leute unter euch, die sagen würden, naja, ich bin total überzeugt davon, dass es Gott gibt. Ich bin total überzeugt davon, dass Gebet tatsächlich hilft. Selbst bei uns, bei mir, hat Gebet oft den Charakter einer Ausnahme, auch wenn diese Ausnahme dann vielleicht sehr oft vorkommt. Aber trotzdem tue ich es oft nur dann, wenn es irgendwie einen Anlass dafür gibt. Wenn ich Gott brauche, dann bete ich. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt müsste hier unten mal ein bisschen mehr von ihm hier deutlich werden. Ich komme allein nicht klar. Und weil ich an Gott glaube, tue ich das vielleicht öfter als einer, der nicht an Gott glaubt. Aber im Grunde bleibt das oft bei, auch bei Menschen, die ganz bewusst mit Gott leben wollen, bleibt das Gebet irgendetwas, ja, Fremdes ist ein zu starkes Wort dafür, aber etwas, was nicht so normal zum Leben gehört, wie beten, wie denken, reden, atmen, essen, schlafen, diese Dinge, die wir uns nicht vornehmen müssen, sondern die wir sowieso tun, weil wir wissen, wir brauchen sie zum Leben, wir können nicht einfach aufhören zu atmen. Diese Dinge tun wir einfach. Bei Gebet ist es nicht so. Für die alten Kelten aber war es so. Ich habe keinen alten Kelten kennengelernt, deswegen ist es das, was ich sage, hier nur das, was man sich so für ein Bild über diese Menschen macht, wenn man Bücher oder Schriften von ihnen liest. Das ist ein bisschen pauschal, aber für die alten Kelten war es offensichtlich viel natürlicher, dass Gebet etwas ist wie Atmen und Essen und Trinken. Ich habe irgendwo einen krassen Satz gelesen, ich habe ihn leider nicht mehr gefunden, obwohl ich ihn erst letzte Woche irgendwo gelesen habe. Ich weiß auch nicht mehr, wer es gesagt hat. Und ich kann es auch noch sinngemäß wiedergeben, aber da stand, nur ein betender Mensch ist ein wirklich lebendiger Mensch. So in der Art. Oder nur ein betender Mensch ist ein wirklich natürlicher Mensch. Das mag man jetzt abgefahren finden, aber die Spiritualität der Kelten sah das genau so. Nur ein atmender Mensch ist ein lebendiger Mensch. Nur ein betender Mensch ist eigentlich ein lebendiger Mensch. Einer, der den Platz eingenommen hat, der menschlich ist, der zu ihm passt in Bezug auf Gott. Für die Kelten war klar, wenn es Gott gibt und wenn wir seine Geschöpfe sind und wenn wir Gott brauchen, um zu leben, dann ist Gebet, also Kontakt mit Gott, etwas, was ich zum Leben brauche, wie Luft zum Atmen. Ist das für dich vorstellbar, dass Gebet so eine Dimension gewinnen würde? Dass Gebet also nicht mehr die Ausnahme ist, die vielleicht sogar oft vorkommt, sondern dass es praktisch lebensnotwendig wird, fast ein Lebensstil. Fast eine Art und Weise zu leben. Ich finde das krass. Ich bin Pastor, von Berufswegen beinahe Christ. Ich würde trotzdem sagen, das finde ich krass. Und auch faszinierend. Aber ich bin weit davon weg, sagen zu können, ich bete so, wie ich atme. Paulus, der erste Missionar und Kirchengründer, der hat auch mal einen krassen Satz gesagt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 steht das. Es ist vielleicht der kürzeste Vers der Bibel, besteht nur aus zwei Worten, und er heißt: betet unablässig. Betet unablässig. Betet immer. Und er schreibt diesen Brief nicht an irgendwelche Eremiten, die irgendwo in der Wüste sitzen und den ganzen Tag nicht anders tun, als irgendwie Gebete murmeln und zwischendurch mal ein Reiskorn essen oder so, sondern er schreibt das an Leute, die wie du und ich im stinknormalen Leben stehen, mit hundert alltäglichen Herausforderungen und wo es offensichtlich ganz klar noch anderes Dinge zu tun gibt, als die Hände zu falten, den ganzen Tag lang. Und trotzdem schreibt er ihnen, betet unablässig. Er muss etwas anderes gemeint haben, etwas, was mitten im normalen alltäglichen Leben stattfinden kann. Etwas, was auf Menschen passt, die im anstrengenden, stressigen Leben stehen und die trotzdem aufgefordert werden, ständig Verbindung zu Gott zu halten, so eine Art Flatrate zu haben, die ständig Informationen austauscht. So, wie kann das praktisch aussehen? So ein Leben. Ich werde zum Schluss ein paar Tipps dazu geben. Dinge, die ihr euch vornehmen könnt und die ich mir auch vornehmen kann. Was ich bisher sagen wollte, was mir bisher wichtig war auszudrücken ist, es geht mir heute, wenn wir über Beten reden, nicht um die Art von Gebet, die um ein Wunder bittet. Ja, also wo Gott eingreifen soll in dem Sinne, dass irgendein Problem von mir gelöst wird. Zweifellos gehört das auch zum Gebet dazu. Und zweifellos sind solche Erlebnisse, wenn man sie hat, großartig. Zweifellos sind es auch die Erlebnisse, die nicht die Regel sind. Sondern es sind eben kleine Wunder und Wunder passieren nicht dauernd. Ich glaube, dass der Kern von Gebet etwas anderes ist, als nur, ich bitte Gott um Eingreifen in mein Leben übernatürlicherweise. Ich glaube, was wir brauchen, ist die Entdeckung, und ich sage jetzt mal ein komisches Wort, dass wir Gebet als etwas entdecken, was ich zweckfreies Gebet nennen würde. Zweckfreies Gebet. Wenn du verliebt bist, welche Art von Gesprächen prägen dann eure Beziehung? Oder welche Art von Zeit bindet euch aneinander? Es ist mindestens die Art von Gespräche, wo du anrufst, wo du ihn anrufst und sagst, er soll gefälligst mal deine Reifen wechseln, du bräuchtest seine Hilfe. Oder sind das andersrum, sind es die Art von Gespräche, wo du sie bittest, mal ein kühles Bier aus dem Keller zu holen? Sind es die Art von Gesprächen, wo wir den anderen brauchen? Für etwas, was in unserem Leben wir allein nicht hinkriegen oder keinen Bock dazu haben? Das sind nicht die Art von Gespräche, die eine Beziehung zwischen Verliebten tief machen. Ganz andere Art von Zeit, eine ganz andere Art von miteinander reden oder aufeinander hören, ist das, was wir wertvolle Zeit nennen würden. Und es ist eigentlich die zweckfreie Zeit, wo wir nicht zusammen sind damit, sondern weil wir zusammen sind, einfach weil wir gern mit diesen Menschen zusammen sein wollen. Wo Zeit auch dann sinnvoll ist, wenn wir überhaupt nicht reden. Einfach zusammen sein, zweckfrei. Verliebte tun das ziemlich oft. So. Und ich glaube, dass diese Art von Gebet, das nicht nur gebetet wird, damit etwas sich erfüllt, dass diese Art von zweckfreiem Gebet für Gott und für uns eigentlich wichtiger ist als das andere. Als dieses Gebet, oh Gott, wenn wie immer du heißt, hilf mir hier raus. Also zweckfrei beten. Wir schauen uns gleich das Gebet der Bibel schlechthin an und da wird uns das wieder auffallen. Dass das auch ein bisschen zweckfrei ist, dieses Gebet. Ich meine das Vaterunser. Bevor wir uns dieses Vaterunser anschauen, vorher noch einen Clip. Haben wir heute noch gar nicht gehabt, ne? Ein Clip aus Bruce Almighty oder Allmächtig. Wer diesen Film nicht gesehen hat, da muss ich kurz den Hintergrund erklären. Bruce ist ein junger Mann, verheiratet und wenn ich mich richtig an den Film erinnere, ist schon ein bisschen her, geht es ihm eigentlich nicht schlecht, aber er ist unzufrieden mit seinem Leben. Es geht vieles schief, so ähnlich wie der Daniel das eben gesagt hat. Er reagiert ein bisschen anders. Er trifft Gott und macht ihm Vorhaltungen und sagt, dass er, wenn er denn Gottes Möglichkeiten hätte, die ganze Sache viel besser auf die Reihe kriegen würde. Und Gott geht dann diesen Deal mit ihm ein und sagt, gut, dann bist du mal eine Woche allmächtig. Eine Woche kannst du meinen Job machen. Und dann hat er eine Woche tatsächlich den Job Gottes, was er will, passiert. Und es gibt ein Chaos. Die Beziehung zu seiner Frau geht irgendwie kaputt. Und das ist das Einzige, wo er nicht allmächtig ist. Er kriegt die Liebe dieser Frau nicht zurück, was immer er auch tut. Und jetzt schauen wir uns eine Szene an, wo er richtig platt ist und wo er keinen Bock mehr hat auf den Job, Gott zu sein.
Ja. Gott geworden. Ich kann nicht mehr. Bitte. Ich will das Ganze nicht mehr. Ich will nicht mehr Gott sein. Ich will, dass du entscheidest, was richtig für mich ist. Ich beuge mich deinem Willen.
Wenn ich, du kannst dich nicht mitten auf den Highway knien und erwarten, dass du das überlebst, mein Sohn.
Aber wieso? Wieso jetzt?
Bruce, du besitzt den göttlichen Funken. Du hast die Gabe, Freude und Lachen in die Welt zu bringen. Ich weiß das, ich habe dich erschaffen.
Angeber.
Siehst du, genau davon habe ich gesprochen. Das ist der Funken.
Was erwartest du von mir?
Ich will, dass du betest, mein Sohn. Fang an. Benutze es.
O Herr, speise die Hungrigen und schenke der Menschheit Frieden auf Erden.
Wie war das? Toll. Wenn du Miss Amerika werden willst. Na komm schon. Was liegt dir wirklich am Herzen?
Grace.
Grace. Willst du sie wieder haben?
Nein. Ich will, dass sie glücklich wird. Völlig egal, was das bedeutet. Ich will, dass sie jemanden findet, der sie gut behandelt und dir all die Liebe gibt, die ich ihr hätte geben müssen. Ich will, dass sie jemanden kennenlernt. Der sie genau so sieht, wie ich sie jetzt sehe. Durch deine Augen.
Das ist doch mein Gebet.
Ja.
Ja. Das war gut.
Das war gut? Gut.
Ich kümmere mich sofort darum.
Achtung!
Das war nicht besonders nett.
Achtung! Wir haben ihn wieder.
Okay, ich hab den Puls.
Also los, dann in den Wagen mit ihm.
In Ordnung, los, hol die Tragen.
Mann, der muss aber einen Schutzengel gehabt haben.
Bruce? Willkommen zurück. Sie haben Glück, dass Sie noch leben, mein Sohn. Irgendjemand da oben muss Sie mögen.
Irgendjemand da oben muss Sie mögen. In diesem kurzen Ausschnitt stecken eigentlich schon 4 Wahrheiten übers Gebet. Ich will die kurz aufreißen. Gebet heißt, Gott regieren lassen. Als er da auf dem Highway kniet, ne? Das ist ja ein Gebet. Ich beuge mich deiner Macht. Bruce wollte eigentlich Gott sein, er hatte das Gefühl, er kann es besser. Im Prinzip ist das ein übertriebenes Bild, aber doch ein Bild für das, was wir Menschen sind. Wir wollen eigentlich kleine Götter sein. Wir wollen mindestens in unserem Leben die Herrscher sein. Und ein Mensch, der anfängt zu beten, ist eigentlich einer, der sagt, ich habe gemerkt, ich bin nicht Gott. Und ich kann mein Leben nicht alleine meistern. Und wirklich Mensch sein heißt, ich anerkenne, dass ich Mensch bin vor Gott. Und regieren tut nicht ich, sondern er. Das Zweite, was man in diesem Clip über Gebet lernen kann, Gebet heißt Freundschaft mit Gott. Die beiden unterhalten sich wie alte Freunde und sie sind es irgendwo auch. Sie teilen denselben Humor. Sie reden vertraut miteinander. Wenn Gebet für dich so etwas wird wie ein Gespräch mit einem Freund, dann hast du schon ganz viel verstanden von dem, was Gebet sein kann. Das Dritte, Gebet heißt wegschauen von sich. Ihm ist Grace wichtig und bisher war ihm wichtig, dass er diese Frau wiederkriegt. Jetzt wird ihm wichtig, dass es dieser Frau gut geht. Egal, was es für ihn bedeutet. Gebet macht meistens, wenn wir richtig beten, macht es immer, dass wir wegschauen von dem, was uns wichtig ist, auf das, was Gott wichtig ist und was vielleicht für andere wichtig ist. Solange Gebet sich immer nur um mein Glück dreht, bleibt Gebet Mittel zum Zweck. Ich brauche was und ich will es. Gebet lässt mich wegschauen von mir selbst auf andere oder auf Gott. Und das vierte Gebet heißt, die Welt durch Gottes Augen sehen. Wirklich mit Gott reden, wird deine Perspektive für die Welt ändern. Du wirst die Dinge anders sehen, du wirst andere Menschen anders sehen. Kannst du mal ausprobieren. Bete mal für jemanden, den du absolut nicht abkannst. Du wirst danach ein bisschen anders über ihn denken. Und diese Dinge, die in diesem Clip über Gebet deutlich wird, von denen hat Jesus in ähnlicher Weise erzählt in diesem Gebet, von dem er sagte, hey, wenn ihr betet, dann betet so. Das Vaterunser. Viele von euch kennen es auswendig. Hier vor oben ist es nochmal, ihr könnt es nochmal durchlesen. Oder ich lese es vor. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet hat Jesus genannt als ein Beispiel für ein gutes Gebet. Ne, für gut, die beiden das da sagen. Er hat vorher beschrieben, wie Gebet auch aussehen kann. Dieses Nachplappern von irgendwelchen Dingen, die einem gar nicht wirklich zu Herzen gehen. Vor allen Dingen Gebet auch noch, wo man gesehen wird. Damit die Leute sehen, wie fromm man ist. Irgendwie damals zählt das noch was in seiner Welt. Und er sagt dann, hey, wenn ihr betet, zieht euch zurück und betet so. Und in diesem Gebet kommt keine Bitte um ein Wunder vor, ne? Jesus hat an anderer Stelle sehr wohl gesagt, hey, ihr könnt Gott um alles bitten, was ihr wollt. Und Gott hat Macht, euch zu helfen. Aber hier geht es um ein Beten, was tiefer geht als nur um Hilfe bitten. Hier geht es um ein Gebet, was eigentlich, würde ich sagen, weniger Gottes Arm irgendwie bewegt, sondern vielmehr ein Gebet ist, was uns verändert. Und ich habe gedacht, hey, wie oft plappern wir dieses Gebet so nach? Dabei ist sein Inhalt so radikal. Allein der Anfang, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Mit anderen Worten, regier du, ich kann nicht mehr, hat er da auf dem Highway gesagt. Ne? Ich beuge mich deinem Willen, das ist es. Wie oft beten Menschen das, die das nicht sagen würden? Eigentlich. Die eigentlich genau das auch nicht wollen, dass Gott wirklich regiert. Wir wollen eigentlich, dass unser Reich kommt, mein persönliches, kleines, und dass mein Wille geschieht. Und wenn da Gebet hilft, dann ist das okay, dass mein Wille geschieht. Aber ein Gebet, dass Gottes Willes geschieht, ist eigentlich was ziemlich Radikales. Und wer das ehrlich beten kann, der tut etwas Krasses. Aber ich sage euch, es ist das Beste, was Menschen passieren kann, was Menschen in ihrem Leben passieren kann, ehrlich das beten zu können und zu wollen. Es ist das Beste, was mir passiert ist, zu realisieren, es bin nicht ich hier, der in der Mitte des Lebens steht und alles im Griff hat, sondern das ist ein anderer. Es ist das Beste, was dir passieren kann, dir das wünschen zu wollen, dass Gott wieder Gott sein kann. Und zwar nicht so allgemein, sondern in deinem Leben. Und zwar nicht nur da oben Gott sein darf, sondern hier unten. Ja? Für mich bedeutet das, jetzt sage ich ein komisches Wort, das erwartet ihr jetzt überhaupt nicht. Für mich bedeutet das, beten zu können, Freiheit. Freiheit. Anzuerkennen, dass Gottes Wille besser ist als meiner. Dass das Reich, was er will, besser ist als das, was kommt, wenn ich mich durchsetze. Das bedeutet für mich frei werden. Weil Gott gut ist. Und weil ich weiß, dass wenn sein Wille sich durchsetzt, mir nichts Besseres passieren kann. Morgan Freeman spielt ja Gott hier. Ich finde, er spielt ihn brillant. Irgendwie hat man das Gefühl, der Mann muss in echt auch so sein. Gut. Vertrauenswürdig. Es gibt für uns nichts Besseres, als dass das wahr werden würde, was dieses Gebet ausdrückt, dass Gott regiert. Und beten, und ich meine jetzt zweckfrei beten, bedeutet deshalb sozusagen immer wieder, ich gebe das Ruder aus der Hand. Und ich muss das jeden Tag machen, weil ich bin ein Mensch, der, und wahrscheinlich sind wir alle so, die gerne selber das Ruder in der Hand haben und die gerne steuern und die irgendwann in der Sackgasse hängen. Gebet, was dein Leben verändert, wird ein Gebet sein, was dir immer wieder bewusst macht, okay, ich regiere nicht. Ich will, dass Gott regiert. Und dann lenkt dieses Gebet hier, das Vaterunser, deinen Blick weg von dir, von deinen Wünschen, hin zu etwas, was größer ist als du. Ein solches Gebet zu beten, ein solches Gebet zu atmen, ihr versteht, wie ich das jetzt meine, ne? Also zu einem Gebet werden zu lassen, was ausdrückt, was ich bin, was ich brauche für mein Leben. Das hält in mir wach das Bewusstsein, es geht nicht um mich hier, es geht um Gott. Und wenn es um Gott geht, dann ist das auch für mich das Beste. Da geht es dann weiter, unser tägliches Brot gib uns heute. Da geht es ja schon irgendwie um unseren Wunsch, ne? Um das, was wir brauchen. Wenn Gott regiert, dann kann ich wissen, dass Gott für das sorgt, was ich brauche. Und da geht es um mehr als um Essen. Also wenn ich nur täglich nur Brot hätte, das würde mich killen. Und es geht ja auch um mehr als um Brot. Es geht um das, was wir brauchen, damit Leben erfüllt sein kann. Damit wir Leben gesund leben können. Es geht hier um mehr, aber eigentlich sind mehr Worte nicht nötig, wenn wirklich Gott regiert. Dann reicht dieser eine Satz, dann muss ich nicht meine Wünsche aufzählen. Dieser eine Satz drückt eigentlich das Vertrauen aus, hey Gott, wenn dein Wille geschieht, dann wirst du mich nicht vergessen, ich weiß es. Also gib mir heute, was ich brauche. Ich vertraue dir. Eben habe ich gesagt, dieses Gebet bedeutet für mich Freiheit. Hier kommt Freiheit durch. Wenn ich glauben kann, dass jemand besser für mich sorgen kann als für mich, das macht mich frei. Ein solches Gebet zu atmen, das hält in mir die Perspektive wach, egal wie das Leben aussieht. Hey, alles ist in einer guten Hand. Mach dir keine Sorgen. Okay, und dann geht's weiter. Und dann fallen da krasse Worte wie Schuld, Versuchung, Vergebung, Erlösung von dem Bösen. Und wenn ich nochmal an die Hauptfrage erinnere, wenn wir uns fragen, hey, wie kommt mehr von Gott in mein Leben rein, dann muss man an dem Punkt eigentlich sagen, überhaupt nicht. Solange du diesen Punkt ausklammerst. Da gibt es Dinge, die trennen uns einfach radikal von Gott. Und da können wir tun, was wir wollen. Da kommt nicht mehr von Gott in unser Leben rein, wenn wir diese Frage umschiffen. Da gibt es Dinge, die verhindern, dass Gott in meinem Leben durchdringt. Die verhindern, dass ich mit Gott Freundschaft haben kann. Und dieses Gebet nennt es Schuld. Die Bibel nennt es Schuld oder Sünde. Und meint damit nicht zuerst unsere schlechten Taten. Die gibt's auch in meinem Leben. Dinge, die ich nicht hätte machen sollen, täglich. Und ja, die bringen mich auch um den Kontakt mit Gott. Wenn ich gerade ungerechterweise ausgerastet bin oder wenn ich gerade einen Geldkoffer nach Liechtenstein gebracht habe oder wenn ich, fiktiv, ne, ist alles fiktiv hier, wenn ich meine Frau betrüge oder so. Und dann gleichzeitig der Pastor mit dem heißen Draht zu Gott sein will, dann ist das Heuchelei, dann passt das nicht, dann stimmt das auch nicht. Dann weiß ich, so verjage ich Gott aus meinem Leben. Aber hier geht es mehr als um nur das, was wir so tun, was schief geht. Die Bibel meint mit Sünde oder Schuld eigentlich einen Begriff, der unser wesenhaftes Getrenntsein von Gott meint. Das, was für uns Menschen einfach natürlich ist. Der Zustand, in dem wir uns einfach befinden. Wir wollen, einfach weil wir Menschen sind, im Prinzip nicht, dass er regiert, sondern wir wollen regieren. Das ist menschlich. Wir wollen jedenfalls nicht, dass er in unserem Leben regiert. Und Jesus hat den Leuten oft gesagt, von diesem Weg müsst ihr umkehren. Von dieser Sicht müsst ihr umkehren und dafür braucht ihr Vergebung. Dafür braucht ihr sozusagen eine grundsätzliche Versöhnung mit Gott. Und das ist starker Tobak. Im Prinzip heißt es, wenn du wirklich willst, dass mehr von deinem Leben, von Gott in deinem Leben erfahrbar wird, dann wirst du nicht drum rumkommen zu gucken, okay, ich muss ehrlich hinschauen, wo stehe ich eigentlich in Bezug auf Gott? Ist er Chef in meinem Leben oder nicht? Will ich, dass er regiert oder will ich das lieber? Will ich umkehren? Will ich Versöhnung? Und ein Gebet, das wir jeden Tag brauchen, das wir atmen sollten, das beinhaltet also auch diesen kleinen Satz, vergib uns unsere Schuld. Jeden Tag. Und dann geht es da weiter, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ein Gebet, was aus dir einen Menschen macht, der sich täglich bewusst ist, hey, Gott ist mit mir versöhnt, Gott vergibt mir, Gott ist mir gnädig. So ein Mensch, der kann nicht anders, mindestens sollte er nicht anders können, als auch anderen vergeben können. Das ist das, was ich eben gesagt habe, ein Gebet bewirkt, dass ich anfange, Menschen mit Gottes Augen zu sehen und vor allem auch die, die ich nicht abkann. Ich sehe Menschen nicht mehr nur als die Rivalen, als die Gegner, die Feinde, die bösen Nachbarn, was immer, sondern ich fange an, sie auch als von Gott geliebte Menschen zu sehen, denen ich gnädig sein könnte, so wie Gott es mit mir macht. Und wenn wir das nicht nur beten, sondern leben, dann wird sich Gottes Reich ausbreiten. Dann wird das, was ganz oben steht, Wirklichkeit werden. Okay, und dann kommt noch der Abschluss. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Macht einfach nochmal deutlich, wo der Hammer hängt. Ne? Nicht bei mir, sondern bei Gott. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Weg gucke ich von mir auf das, was Gott ist. Okay, ein Gebet, was uns helfen würde, intensiver mit Gott zu leben, das würde diese Inhalte haben. Es würde mir bewusst machen, egal ob ich diese Worte benutze oder andere, ne? Aber es würde mir bewusst machen, Gott regiert und ich bejahe das. Es würde mir bewusst machen, Gott sorgt heute für mich. Es würde mir bewusst machen, da gibt es Dinge, die mich von Gott trennen und ich bitte um Vergebung jeden Tag neu. Jeden Tag neu fange ich meine Beziehung mit Gott wieder an. Und es würde mir bewusst machen, dass es wichtig ist, dass ich anfange, Menschen mit anderen Augen zu sehen, mit Gottes Augen. So, und dieses Gebet hier, das ist nicht einfach nur ein Beispiel für Formulierung, wie man beten könnte, sondern eigentlich beschreibt dieses Gebet einen Lebensstil. Dieses Gebet sollten wir unablässig beten. Und ich meine nicht diese Worte, sondern Gebete diesen Inhalts. So wie wir atmen, sollten wir das beten. Das kann man nicht unablässig beten. Man muss es vielleicht unablässig leben. Zuerst musst du dich vielleicht fragen, will ich das beten? Ja, will ich das, was hier drin steht? Und wenn ja, dann musst du dich fragen, okay, wie kann das zu einem Lebensstil für mich werden? Wie kann das praktisch aussehen? So, und jetzt bin ich wieder bei den Kelten. Wie kann das praktisch aussehen, dass Gott in meinem Leben regiert, dass ich mir das bewusst mache? Ich muss mir das eigentlich täglich neu bewusst machen. Also, vielleicht ist das bei euch anders, aber ich verstehe das hier nicht und dann funktioniert es. Dann bin ich mir dessen dauernd bewusst oder so. Warum nicht? Weil irgendwie ich dazu tendiere, jeden Tag irgendwie in den Tag so reinzutreiben und mich leben zu lassen und das Leben zu leben, wie man es halt lebt. Und wenn ich irgendwo gegenlaufe, dann wache ich auf und dann komme ich zurück und fange an zu beten. Und die alten Kelten waren besser darin, irgendwie das zu leben, was sie leben wollten. Sie waren besser darin, dieses Gebet zu leben, ständig. Ich mache es mehr, ich lebe und dann wache ich manchmal auf und finde zurück zum Gebet. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, was ich sagen will. Die Alten, ihren Verstandnis, ihr ganzes Leben zu einem Gebet zu machen, ohne dass sie dabei dauernd am Murmeln waren. Weil sie die ganz alltäglichen Dinge, die sie taten, mit Gott in Verbindung brachten. Und das könnten wir von ihnen lernen. Die ganz alltäglichen Dinge bewusst zu machen, ja, bewusst betend zu machen. Ich muss euch zwei Beispiele vorlesen, dann versteht ihr das ein bisschen besser, was ich hier meine. Da ist zum Beispiel der ganz alltägliche Vorgang einer Frau im Mittelalter, nennt man das schon Mittelalter im 6. Jahrhundert, keine Ahnung. Jedenfalls dieser alltägliche Vorgang, morgens das Feuer anzuzünden. Und du kannst mal weiterklicken. Das Gebet geht so. Ich entzünde mein Feuer heute Morgen. In der Gegenwart der heiligen Engel des Himmels. In der Gegenwart von Ariel. Ich habe mich zuerst gefragt, wer das ist. Das ist anscheinend ein Engelname. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, kein Engel kennt das nur als Waschmittel. In der Gegenwart von Ariel in seiner lieblichsten Form. In der Gegenwart von Uriel, auch ein Engel, der 10.000 Zauber. Ohne Bosheit, ohne Eifersucht, ohne Neid, ohne Angst, ohne Furcht vor irgendetwas unter der Sonne. Aber der heilige Gott, Sohn Gottes, beschirme mich. Gott, entzünde in meinem Herzen eine Flamme der Liebe zu meinem Nächsten, zu meinem Feind, meinem Freund, jedem Verwandten, dem Tapferen, dem Schurken, dem Hörigen. O Sohn der lieblichsten Maria, vom niedrigsten Lebewesen bis zu dem Namen, der höchste von allen ist. Da zündet jemand ein Feuer an und tut es im Bewusstsein, dass es um mehr geht als um Feuer anzünden. Und betet ein Gebet um Feuer im eigenen Herzen und Liebe zu anderen. Jeden Morgen. Ein anderes Gebet, da geht es ums Betten machen. Ich mache dieses Bett im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das solltet ihr nur leise beten, glaube ich, wenn das jemand hört. Aber es geht schön weiter. Im Namen der Nacht, als wir gezeugt wurden. Im Namen der Nacht, als wir geboren wurden. Im Namen des Tages, als wir getauft wurden. Im Namen jeder Nacht, jedes Tages, jedes Engels, der im Himmel ist. Ich finde diese Gebete jetzt inhaltlich gar nicht unbedingt wahnsinnig tiefgründig. Ne? Darum geht es auch gar nicht. Worum es geht ist, sie bringen ganz alltägliche Dinge in Verbindung mit Gott. Und das ändert sofort meine Lebenshaltung. Und jetzt will ich zum Schluss das noch ein bisschen praktisch machen, wie das aussehen könnte. Zweckfreies Beten. Also beten, was einfach die Beziehung zu Gott aktiv hält. Wie wir das einbauen könnten in unser Leben. Und das erste Stichwort, was jetzt da oben erscheint, oh, die erscheinen gleich alle gleichzeitig, na, habe ich falsch programmiert. Alltagsrhythmen. Also, Feuer machen ist ein Rhythmus, jeden Morgen. Betten machen auch. Vielleicht macht ihr auch jeden Tag die Betten, keine Ahnung. Vielleicht zündest du kein Feuer an, aber du kochst jeden Morgen Kaffee. Jeden Morgen immer die gleiche Handlung. Und es gibt viele Rituale von Dingen, die wir eigentlich jeden Tag tun, ohne dass wir uns vornehmen müssen, sie auch heute zu tun. Wir tun sie einfach. Warum nicht ein oder zwei oder mehr dieser Dinge mit kleinen Gebeten verbinden? Einen Moment darüber nachdenken, wer ich bin, wer Gott ist und die Beziehung zu ihm aufbauen. Warum nicht jeden Tag unter der Dusche daran erinnert werden, dass ich von Gott geschaffen bin und dass ich dankbar bin, dass ich dieses Leben habe und dass Gott für mich heute sorgen wird? Warum nicht an der roten Ampel, wenn es da eine gibt, wo du jeden Morgen stehst einfach, sonst nicht an jeder machen, aber wenn es eine gibt, wo du immer stehst, warum nicht da kurz erinnert werden an die Dinge, die dich ausbremsen im Leben, weil sie schief laufen und du bist auch noch schuld daran? Warum nicht im Moment darüber nachdenken, hey, wo muss ich Entschuldigung sagen? Gegenüber Gott oder einem Menschen? Immer an dieser roten Ampel. Da sitzt du ja sowieso und hast Zeit. Werdet mal kreativ. Überlegt mal, was passiert rhythmisch in meinem Alltag und was könnte ich damit verbinden? Und dann wird Gebet etwas wie Essen und Atmen und Trinken. Ohne, dass es Zeit kostet, aber es beschäftigt dich den ganzen Tag. Dann habe ich gedacht, Genuss als Gebet. Das ist vielleicht komisch, aber das kann man auch ein bisschen bei den Kelten sehen. Sie waren Menschen, die das Leben genossen und vor allen Dingen die kleinen Dinge im Leben genießen konnten. Es gibt viele kleine Dinge in unserem Leben, die wir genießen könnten. Das Duschen gehört dazu, der Kaffee auch und an der Ampel. Ja, wenn du schnelles Auto fährst, dann genießt du vielleicht die Kraft deines Motors, was weiß ich. Es gibt viele Dinge, die einfach zum Genießen da sind. Und wir könnten diese Dinge bewusst genießen und wenn wir sie genießen, kurz dem Danke sagen, der uns das genießen lässt. Und wir hätten wieder für einen Moment die Perspektive aufgebaut. Wer bin ich und wer ist Gott? Und wie sieht mein Leben eigentlich aus? Ich lebe es im Bewusstsein Gottes. Gestern Abend habe ich an der Stelle aufgehört, Predigt vorzubereiten und habe einen Domina genossen, einen. Ja, das ist ein Wein für die sich das nämlich nicht auskennt. Ein Rotwein, nicht, dass ihr Falsches denkt. Und das mal bewusst getan, auch nicht den Fernseher dabei angemacht, sondern einfach. Ich mag fränkischen Wein nicht so ganz, aber dieser ist gut. Okay, und in diesem Zusammenhang könnte man die Tischgebete nennen. Jedenfalls, wenn euer Essen ein Genuss ist mittags. Aber manche von euch tun das vielleicht, Tischgebete. Oft ist es was sie so runterleiern. Eigentlich wären es dreimal am Tag ein kurzer Bewusstmacher, von wem das kommt, was ich in meinem Leben habe. Von wem das Gute kommt. Ich denke an eine Pfarrerin, die hat mal in einer Predigt von ihrem alten Vater erzählt. Und dieser Vater war im Krieg gewesen. Und er sagt, an unserem Mittagstisch hing immer der Löffel, dieser Zinnlöffel oder was das war damals, mit der mein Vater im Krieg gegessen hat oder eben oft auch nicht gegessen hat, weil es nichts gab. Und er stellte sich jedes Mal nach dem Essen vor diesen Löffel und betete kurz. Und sagte, ich werde nie wieder vergessen wollen, dass es nicht normal ist, dass ich einfach zu essen habe. Hab mich beeindruckt und habe mir gemerkt, dass es zig Jahre her, dass ich das gehört habe. Wir könnten uns bewusst machen, dass das, was wir genießen können, nicht normal ist. Stille ist das nächste Stichwort. Genau. Vielleicht hast du die Chance, in irgendeinem Punkt in deinem Alltag einen Moment Stille einzubauen. Und in dieser Zeit musst du gar nichts sagen zu Gott, sondern einfach wirklich still sein. Einfach einen Moment einbauen, wo du aufhörst, mit dem, was du tust, wo du auf Standby runterfährst und wo du dir wieder bewusst wirst, hey, wer bin ich? Wer ist Gott? Und was ist wirklich wichtig in diesem Leben? Ein Moment zur Ruhe kommen. Also überleg an, wo am Tag die am besten reinpasst, ohne dass du dich dazu zwingen musst, weil Stille gar nicht möglich ist, weil gerade die Kinder schreien oder weiß ich was alles. Wo am Tag passt das am besten? Für manche ist das einfach bei einem Autofahren. Da muss man ein bisschen konzentriert bleiben trotzdem, aber es ist wenigstens halbwegs ruhig. Okay, und der letzte Tipp. Tagebuch schreiben finde ich auch eine gute Hilfe. Also es ist eine ganz gute Hilfe, um nicht so sehr gelebt zu werden, sondern sich bewusst zu werden immer wieder. Okay, wie sieht mein Leben im Moment aus? Was prägt mich gerade? Wie will ich eigentlich leben? Wo will ich eigentlich Schwerpunkte setzen? Und nicht nur so durch den Tag zu stolpern. Und manchmal ist es nicht schlecht. Dann sind 2 Wochen rum und ich lese einfach mal die Tagebucheinträge und sehe vielleicht ein Stückchen eine Linie drin, die Gott mit mir durch dieses Leben geht. Es kann einfach helfen, sich nicht nur hinzusetzen und nachzudenken, sondern sich hinzusetzen und zu schreiben, weil ich dann konzentriert bleibe. Mir hilft es. Und manchmal hilft es mir auch, Gebete aufzuschreiben, weil dann merke ich nicht nach 10 Minuten, dass ich überhaupt nicht mehr bete, sondern denkst, irgendwie was ganz anderes mache. Okay. Das waren die Action Steps, wie das vielleicht praktisch aussehen könnte. Die Kelten haben das ein bisschen gelebt. Und ich hoffe, ihr habt euch in dieser Predigt einen Gedanken festhalten können, der für euch wichtig war, denn ich bin jetzt schon am Schluss. Die Band, wenn man die heute überhaupt so nennen kann, die 3 Leute, heilige Rest, singen mit uns dieses Gebet, das wurde vertont, das Vaterunser. Und ich bitte euch, betet, singt jetzt nicht einfach so mit, sondern guckt mal, ob ihr es bewusst beten könnt.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.